Willkommen bei Weiterdenken, dem Podcast der Universität Koblenz. Hier sprechen wir über Forschung, Wissen und Ideen, die bewegen. Denn Wissen schafft Verbindung.
Heute sprechen wir über Kaffeetassen. Und ich sehe schon meinem Gegenüber an, das habe ich nicht ganz richtig ausgedrückt. Wir sprechen über was viel Spannenderes, was aber irgendwie auch was mit Kaffeetassen zu tun hat. Also stellt euch mal vor, eure Kaffeetasse müsste jeden Tag Temperaturen von über 1000 Grad Celsius aushalten können. Klingt absurd, funktioniert aber irgendwie. Heute tauchen wir ein in die Welt der Hochleistungskeramiken. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiterdenken. Mein Name ist Dr. Inka Engel und heute begrüße ich unseren Gast, Professor Dr. Dr. Peter Quirmbach, Leiter der Forschungsgruppe Technische Chemie und Korrosionswissenschaften an der Universität Koblenz. Er nimmt uns mit auf eine Reise in die Welt von Molekülen, aber auch Hochöfen und auch echten Materialwundern. Herzlich willkommen in der Weihnachtszeit. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung.
Peter, nimm uns doch als allererstes mal mit in dein Labor. Wie sieht so dein Alltag aus? Bist du überhaupt noch im Labor? Darf ich mir den weißen Kittel noch vorstellen oder nicht?
Einen weißen Kittel vorstellen darfst du, aber ich trage ihn eigentlich nicht mehr.
Okay. Nein.
Es ist so, klar bin ich ab und zu im Labor, weil es ein Labor ist, was sehr dynamisch ist. Wir diskutieren in der Arbeitsgruppe immer wieder darüber, welche zusätzlichen Geräte wir brauchen, welche Ergänzungen. Und das geschieht natürlich in Terminen vor Ort. Aber wenn die Frage dahingehend zu verstehen ist, arbeite ich noch praktisch, dann würde ich sagen eher nein. Dafür haben wir eine Arbeitsgruppe. Wir haben momentan 10 Kolleginnen und Kollegen in der Gruppe mit unterschiedlichen Aufgaben, mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Und meine Aufgabe besteht so eher mehr im Bereich des Trainers, also die jeweiligen Stärken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu fokussieren, dass wir eine möglichst erfolgreiche Forschungsarbeit durchführen können.
Okay, diese Mitarbeiter, ich habe es gerade schon so ein bisschen absichtlich falsch genannt, arbeiten an Kaffeetassen. Was arbeiten die wirklich?
Nein, natürlich. Also Kaffeetassen ist nicht unser Arbeitsgebiet. Man kann die Keramik, wenn man sie als einen globalen Begriff sieht, unterteilen in zwei Anwendungsschwerpunkte. Zum einen sind es ästhetische Aspekte. Dazu zählt die Kaffeetasse oder auch die sogenannte Tischkultur, also Porzellanteller. Dazu zählen stylische Sanitärkeramiken für aufwendige Bäder. Dazu zählen natürlich auch wunderschöne Fliesen, die es in ewig neuem Design gibt. Da wird also heute wird keine Fliese mehr mit Hand bemalt oder mit Druckmaschinen, sondern es geht nur noch Laserdruck. Also möglichst schnell neue Designs auf einen keramischen Scherben zu applizieren. Das ist die eine Seite.
Ja.
Und die andere Seite, das sind technische Keramiken, das sind Keramiken, die in ihrem Aufbau, in ihrer Funktion man sagt dazu Assemblies, also in Maschinen, in Anlagenfunktionen übernehmen. Das können zum Beispiel Magnete sein, das können Chipträger sein, in deinem Handy zum Beispiel. Das können Biokeramiken sein als Ersatz für Knochen. Das ist ein schier unendlich weites Feld an funktionalen Keramiken, die also anderen Sachen eine Funktionalität verleihen.
Okay, und diese, ich nenne es jetzt mal technische Keramik, die wir ja trotzdem im Alltag brauchen, auch wenn sie jetzt nicht so explizit auf unserem Küchentisch steht, muss aber auch bestimmten Anforderungen entsprechen, die Kaffeetasse vielleicht nicht unbedingt braucht. Was genau steckt dahinter? Welche Anforderungen muss diese Keramik entsprechen?
Na gut, das ist im Grunde genommen immer ihre spätere Verwendung oder Anwendung. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich komme noch auf Biokeramik zu sprechen, dann muss es eine Keramik sein, die vom Körper her angenommen wird. Wir sagen dazu entweder bioinert oder bioaktiv.
Ja.
Aktiv bedeutet, sie wird nachher komplett resorbiert. Also aus dem keramischen Ersatzteil eines Knochens zum Beispiel wird nachher ein natürlicher Knochen. Also die Keramik ist schon so chemisch zusammengesetzt, dass sie in etwa die gleiche Zusammensetzung hat wie ein natürlicher Knochen.
Kann ich das noch irgendwie erkennen?
Also es wird komplett resorbiert. Ja. Wir haben also dann, das sind sogenannte Scaffolds. Und die Scaffolds, die werden eingebaut, sind sehr porös und werden durchdrungen von den Zellen und werden dann von diesen Zellen nachher umgesetzt in normales, natürliches Knochenmaterial. Ja, wir sehen also dann auch für die Zukunft schon mal vorausgesehen. Wir sehen, dass wenn ein Defizit im Knochen herrscht, der über Computertomographie vermessen wird,
ja,
bis auf den Mühmeter,
ja,
dann wird diese Bildinformation an einen 3D-Drucker gegeben und der druckt dann genau, mühgenau die fehlende Stelle nach und die wird dann so eingesetzt.
Also
man kann komplett individualisieren, personalisieren, dass also genau das an Ersatzteil eingebaut wird, was gebraucht wird.
Und ein Stück weit kann mein Körper dann diese Art von Keramik wirklich abbauen.
Umsetzen. Ja, ja, genau. So ist die Philosophie. Also ein poröses Material wird durch die körpereigenen Zellen oder durch dieses Knochengewebe, was neu wächst, durchdrungen wird. Wird ja auch, wenn man zum Beispiel einen Bruch hat, passiert ja das Gleiche. Also der Körper selber reagiert so, dass er diese Stelle verschließt,
ja,
und dann quasi umhüllt.
Ja. Wozu forschen wir denn jetzt an der Universität Koblenz genau im Bereich Keramik?
Ja, also unser Spezialgebiet sind die Hochtemperaturanwendungen, Hochtemperaturkeramik. Im landläufigen Sinn heißt das Feuerfestkeramik. Aber feuerfest ist auch nicht alles. Es gibt auch technische Anwendungen, die außerhalb dieser feuerfesten Applikationen sind. Feuerfest umfasst eigentlich im Grunde genommen alle Keramiken, die dazu dienen, sogenannte Thermoprozessanlagen wie Schmelzwannen, Öfen, Tiegel herzustellen.
Mhm.
Wir brauchen da Materialien, die dauerhaft haltbar sind bei Temperaturen oberhalb von 1400, 1500 Grad. Und das ist schon ganz ordentlich von der Belastung her.
Wenn ich jetzt meine Kaffeetasse dem aussetzen würde, würde sie kaputt gehen, gehe ich von aus.
Die würde einschmelzen, klar.
Was ist der Unterschied zwischen dieser Keramik und der anderen Keramik?
Das sind die Rohstoffe, die man verwendet. Also es gibt zwei Arten, oder zwei große Gruppen von Rohstoffen, die wir haben. Zum einen die sogenannten nativen, natürlichen Rohstoffe. Dazu zählen zum Beispiel in der Region hier Tone.
Mhm.
Es gibt aber auch Feldspäte, Quarze, die dann verwendet werden. Und dann gibt es die zweite Gruppe der synthetischen Rohstoffe. Die werden von der chemischen Industrie hergestellt und können dann mit sehr präzis eingestellten Eigenschaftswerten verarbeitet werden zu Produkten, die dann ebenfalls sehr präzise definiert sind, Eigenschaftswerte besitzen, auf die man sich verlassen kann. Bei einer Tasse spielt, wie ich eben schon gesagt habe, in erster Linie die Ästhetik eine Rolle, das heißt das Design.
Ja.
Bei den technischen Keramiken geht es um die Funktion, dass sie quasi mechanische Kräfte aushalten, dass sie formstabil bleiben, dass sie korrosiv beständig sind. Also alles technische Eigenschaften.
Und du und dein Team, ihr versucht immer weiter, diesen Teil, diese Materialbeschaffenheit zu verbessern?
Nein. Verbessern ist, das ist ein Grenzbereich, weil wir arbeiten sehr eng mit der Industrie zusammen. Wir entwerfen ja quasi keine Keramiken für den Eigenverbrauch,
ja,
sondern wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die Bedarfe haben im Hinblick auf das Verständnis der Funktionsweise dieser Keramiken. Und das ist eigentlich unsere primäre Aufgabe. Wir untersuchen die Eigenschaften und geben aber dann Hinweise, wie man sie verbessern kann.
Okay.
Weil es geht hier immer darum, dass man sogenannte Schwachstellen identifiziert und die dann im Gespräch mit den anderen Entwicklern, zum Beispiel aus der Industrie, so weiterdenkt, dass man zum Beispiel neue Materialien verwendet oder neue Bauformen verwendet oder neue Fertigungsverfahren verwendet. Also das ist eine sehr breit gefächerte Palette an, wir sagen dazu, Aufbau-Eigenschaftskorrelation.
Schönes Wort.
Ne?
Jetzt werden sich vielleicht unsere Zuhörer fragen und unsere ZuhörerInnen natürlich auch, warum macht die Universität Koblenz das gerade?
Gut, ich denke, einer der ganz wesentlichen Punkte ist, dass wir hier in der regionalen Umgebung viele Firmen haben, die solche Produkte herstellen.
Mhm.
Und meine persönliche Geschichte rührt auch ein Stück weit daher, dass ich in dieser Industrie vorher bereits gearbeitet habe und als ich an die Universität hier in Koblenz gekommen bin, natürlich diese Kontakte mitgebracht habe und auch diese naturwissenschaftlichen Fragestellungen, sodass man eigentlich daraus ein sehr schönes Forschungsgebiet aufbauen konnte. Also es hängt damit zusammen, dass man tatsächlich Bedarfe erkennt und dann noch mit der Arbeit begleitet, damit nachher auch eine erfolgreiche Lösung am Ende des Tages bei rauskommt.
Kurz zur Erläuterung für die, die vielleicht nicht direkt aus der Region Koblenz kommen.
Ja.
Wir sind hier sehr nah am Westerwald. Mhm. Wir haben eine sehr lange Tradition, was Keramik angeht. Und ich glaube auch einige Rohstoffe, du nanntest ja auch schon Ton vorhin. Es gibt auch ein super schönes Museum in Hörgrenzhausen dazu, was diese ganze Geschichte aufzeigt. Ich weiß aber aus dem Nähkästchen, ihr wirkt ja nicht nur in die Region hinein.
Nein, also es ist ja so, wir gehören zu der Gruppe von Keramikern, die sich mit diesen synthetischen Rohstoffen beschäftigen. Und die werden weltweit angeboten und auch weltweit vertrieben. Also wir müssen bei der Rohstoffsuche, bei der Rohstoffsubstitution zum Teil immer uns komplett orientieren am Weltmarkt, am Weltmarktangebot.
Mhm.
Und von daher beziehen wir also auch dann Rohstoffe oder Rohstoffalternativen aus China, aus Australien, Südafrika, natürlich USA. Und deswegen ist das eigentlich eine sehr globale Angelegenheit, weil der Ton ja hier in der Region gewonnen wird und auch meistens verarbeitet wird. Es geht zwar auch ein Teil nach Italien, zum Beispiel zur Fliesenherstellung, aber ein Großteil wird aber auch in der Region verarbeitet.
Das heißt, dein Team ist auch wirklich einfach international unterwegs?
Ja, absolut. Also die Kontakte, die wir aufbauen und aber auch benötigen, die sind total global verteilt, weil wir, wie ich eben schon gesagt habe, Rohstoffe benötigen, aber auch mit Einrichtungen zusammenarbeiten, die auf uns zukommen. Der Trend ist, dass immer mehr Firmen international aufgestellt sind.
Mhm.
Also entweder durch Zusammenschlüsse oder dass halt große Firmen sich dann quasi global wirtschaftlich engagieren. Und deswegen ist Globalisierung gar nicht mehr erwähnenswert, sondern tägliches Handwerk.
Also eigentlich ein sehr spannendes, auch gerade auf der internationalen Ebene betrachtetes Forschungsfeld, was aber tatsächlich hier in Koblenz ganz speziell angesiedelt ist. Wie stelle ich mir das denn vor, wenn ich jetzt Doktorandin bei dir wäre? Was würde ich denn da eigentlich beispielsweise erforschen können? Also ich jetzt vielleicht nicht, das wissen wir, aber sagen wir mal, ich hätte das Know-how und ich würde mich total für Chemie und all das interessieren.
Ja, also wir müssen ja im Grunde genommen immer Projekte machen. Also wir sind eine reine Projektforschung und wir haben unterschiedliche Abstufungen. Ein Projekt kann auch eine Bachelorarbeit sein oder eine Masterarbeit oder eine Promotion, die im Rahmen eines größeren Projektes stattfindet, sodass wir auch ständig die Themen wechseln. Ich würde sagen, dass wir bei der Vergabe von Bachelor- und Masterarbeiten an die 90% Themen vergeben, die in Kooperation mit Unternehmen passieren.
Mhm.
Also es ist keine reine abgeschlossene Arbeit im stillen Kämmerlein, sondern wir haben auch immer die Kommunikation, den Austausch mit Unternehmen. Und bei den größeren Projekten, die dann für eine Promotion zum Beispiel ausreichend groß genug sind, dort haben wir zweigeteilt, zum einen grundlagenorientierte Themenstellungen und natürlich anwendungsorientierte Themenstellungen. Das hängt immer davon ab. Also wir beschäftigen uns halt, wie ich eben schon gesagt habe, mit den Eigenschaften und versuchen die über die Möglichkeiten einer sehr umfangreichen chemischen Analytik zu identifizieren und dann mit unseren Projektpartnern zu kommunizieren.
Also dein Team trägt noch die weißen Kittel.
Definitiv.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Aber ich möchte dieses Bild von dir im weißen Kittel einfach nicht loslassen. Irgendwann hast du den ja mal angehabt. Gibt es so ein Experiment, wo du sagst, es ist so schief gegangen, es war so lustig, wo unsere ZuhörerInnen dran teilhaben können?
Also lustig ist es selten. Also beim Arbeiten, muss ich dazu sagen. Es sei denn, die Scherze auf dem Flur oder in der Freizeit
die zählt.
Dominieren. Aber wir haben natürlich auch schon mal Situationen erlebt. Also jetzt ich in meiner Zeit mit weißem Kittel war also so. Mein erster Vortrag war geplant in den USA. Das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Und ich habe über Wochen darauf hingearbeitet und alles toll vorbereitet, Grafiken gemacht, Auswertung und so weiter. Und zwei Wochen, bevor es nach Amerika ging, haben wir festgestellt, dass an der Versuchsapparatur irgendjemand oder irgendetwas verstellt war. Mhm. Also die Ergebnisse waren nutzlos.
Okay. Alle, die davor liefen?
Ja. Dann habe ich dann zwei Wochen Tag und Nacht so lange gearbeitet, bis ich die Daten zusammen habe, dass ich auf dem Flug nach USA den Vortrag machen musste. Ja, das war also mal ein Erlebnis, das hat mich also durchaus geprägt. Das macht man einmal, passiert einem das und dann nie mehr, weil man jetzt eine andere Sorgfalt hat. Man guckt jetzt dreimal, viermal. Und das sind noch meine Besuche im Labor, damit ich also gucke, ob meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen alles richtig eingestellt und handhaben. Das ist also schon eine Erfahrung, die man dann mitnimmt. Was vielleicht auch lustig war, kann sein, wir haben also mal eine Versuchsreihe gemacht in einem Projekt mit einem Unternehmen. Da ging es darum, dass Materialien reduktionsstabil sind. Das heißt also, dass sie nicht bei Sauerstoffmangel zerfallen. Mhm. Und meine Kollegin, die damalige junge Doktorandin, hat diese Versuche in einer Versuchsapparatur gemacht und hat also dann nicht nur diesen Versuchsstoff reduziert, sondern im Prinzip die gesamte Anlage im Innenraum.
Oh Gott.
Es war nichts mehr da. Also wir haben dann häufiger, also das ist nicht nur einmal passiert, bestimmt auch zwei oder dreimal, hier hat alles komplett wieder neu auskleiden müssen mit neuen Messfühlern, mit allem drum und dran. Das war relativ teuer.
Also hat auch nicht funktioniert, oder?
Doch, am Ende schon. Also wir haben über das Verhalten des Materials nachher Erkenntnisse gewinnen können.
Okay.
Aber wir haben sagen können, dass auch die Anlage nachher das Ganze nicht immer überlebt hat. Und die junge Kollegin hat bei Abschluss ihrer Promotion, bekommen ja alle bei uns einen Doktorhut überreicht, war der eingefasst von lauter Rechnungen, die also diese Auskleidungen betrafen. Und da kommen schon einige tausend Euro zusammen, die wir also dann quasi zur Erlangung der Erkenntnisse verheizt haben.
Mhm. Verheizen ist glaube ich, ein schönes Wort. Ihr arbeitet ja viel, wenn du sagst, auch wenn das Wort feuerfest vielleicht nicht so ganz richtig ist, aber die Erkenntnisse, die ihr liefert, die landen dann auch oft in Hochöfen.
Nicht Hochöfen. Also ich sag mal, wir sagen dazu Thermoprozessanlagen, dazu zählen auch Hochöfen, aber es sind sehr unterschiedliche Anwendungen. Das Gebiet Feuerfest ist deshalb so spannend und so wahnsinnig interessant, weil wir Keramik liefern für die Anwendung in der Stahlindustrie, in Gießereien für die Metallindustrie, in Schmelzöfen für die Glasindustrie, in Brennöfen für die Keramikindustrie, in Brennöfen für die Zementindustrie, in Hochtemperaturanlagen für die chemische Industrie, Petrochemie, Kunststoffe, alle Kunststoffe, die es gibt, werden verkrackt. Die kommen quasi aus Erdölrohstoffen und das Verkracken ist eigentlich eine thermische Umwandlung. Das heißt, auch dafür braucht man Feuerfest. In der Umwelttechnik. Müllverbrennung, alles das, was wir tagtäglich produzieren, muss ja thermisch entsorgt werden, bis auf die recycelbaren Rohstoffe. Ja, und deswegen haben wir auch die Müllverbrennung als ein riesiges Anwendungsgebiet und derer mehr.
Ist denn Keramik oder halt eben ein Material, wo Keramik drin ist, das, ich sag mal, beständigste bezüglich Feuer oder gibt es etwas, was noch mehr Hitze aushalten kann?
Das ist der Grund, warum wir halt so in diesen Hochtemperaturanwendungen ausschließlich mit Keramik arbeiten müssen.
Ja.
Und deshalb auch sehr spannend, weil wir dann im Grunde genommen hier sehr unterschiedliche Anforderungen haben. Also wenn ich eben gesagt habe, Keramik für die Stahlindustrie, dann kommt aus der Stahlindustrie natürlich spezielle Anforderungen. Mhm. Das heißt, wir haben da Metallschmelzen, wir haben Schlacken, wir stellen unterschiedliche Metalle her, wir haben unterschiedliche Ofentypen wie Konverter oder Elektrolichtbogenöfen, also ein sehr vielfältiges Aggregat oder sehr vielfältige Anwendung. Und alleine die Tatsache, dass man von Keramikerseite her Produkte für diese Industrie liefern sollte, hat man schon mindestens das Verständnis zu haben, was ein Stahlwerker oder ein in der Stahlindustrie tätiger Mensch haben muss. Und die kommen immer nur zu uns, wenn die Probleme haben. Das heißt, wir müssen besser sein als die Spezialisten, um denen zu erklären, was sie machen sollen. Und das ist also, wie gesagt, in meiner Stahlindustrie, das ist in der Metallindustrie, Glas, Keramik, Umwelt, Chemie. Das ist die Anzahl an Fragestellungen, an Themen, an Herausforderungen schier unendlich.
Sind wir schon so ein bisschen in diesem Themenbereich? Herausforderungen sind unendlich. Wo siehst du denn so zukünftige Herausforderungen oder auch entsprechende Antworten auf diese Herausforderungen, was Materialwissenschaften angeht?
Zukünftige Herausforderungen, eine ganz wesentliche Fragestellung sind sogenannte Sekundärrohstoffe. Bekannt ist, dass alle Rohstoffe und natürlichen Quellen für Rohstoffe begrenzt sind auf der Erde. Mhm. Das heißt also, irgendwann mal werden wir über das Mineral A oder B nicht mehr verfügen können. Das heißt, man muss also möglichst interessante oder funktionstüchtige Wege finden, aus benutzten Materialien wieder quasi neue oder gut nutzbare Rohstoffe herzustellen. Mhm. Über Aufbereitungstechnik, über das Trennen von schon wirklich verbrauchten Materialien, aber es gibt auch häufig noch große Anteile von Restbeständen, die man weiterverwenden kann. Zweite ist die Nutzung von Wasserstoff. Wir sehen hier, dass also die Politik vorgibt, wir sollen bis 2045 CO2-neutral sein. Mhm. Das bedeutet, wir müssen alle fossilen Brennstoffe oder Reaktionsstoffe vermeiden. Der momentan einzige technologische Ansatz ist, statt Öl zum Beispiel oder Gas, Wasserstoff zu verwenden.
Ja.
Wasserstoff hat aber eine ganz eigene Problematik, heute bei hohen Temperaturen, weil das Wasserstoffmolekül, also H2, ist das kleinste, was geht.
Mhm.
Und dadurch ist es besonders mobil, kann überall hinkriechen und kann dort sein Unwesen treiben, indem es dann reagiert.
Also mit den
kann auch sein, ja.
Ja.
Also zum Beispiel mit Wasserstoff-Sauerstoff-Gemische, wenn ihr bei den Raketen verwendet, weil die halt einen extrem hohen Energieinhalt haben. Aber sie wirken dann in erster Linie korrosiv. Sie setzen also quasi Materialien um in Produkte, die niedrig schmelzend sind und damit ihre Feuerfestigkeit verlieren.
Okay.
Und wir müssen halt eben gucken, dass wir Materialzusammensetzungen erkennen, die wasserstoffresistent sind und dann dementsprechend auch langzeitbeständig. Weil zum Beispiel, eben ist schon mal Stichwort Hochofen fallen, eine Ausmauerung für einen Hochofen muss 10 Jahre halten. Jetzt sind wir im Labor nicht in der Lage, Tests zu machen, die 10 Jahre dauern.
Ja.
Also wir brauchen also quasi Zeitraffereffekte, um das Stabilitätsverhalten dieser Materialien genau auszutüfteln.
Mhm.
Und das ist die Forschungsaktivität, die wir da reinstecken, dass wir Versuchsbedingungen wählen, die eine 10-jährige industrielle Beständigkeit reduziert auf vielleicht 14 Tage, 4 Wochen, je nachdem, um qualifizierte Aussagen zu treffen über die Beständigkeit der Materialien.
Also ihr simuliert quasi das ein Stück weit dann.
Wir müssen es.
Ja.
Zum einen halt praktisch, indem wir versuchen, Anlagen zu entwerfen, die wir, die das möglich machen. Wir sind gerade dabei, für ein Wasserstoffprojekt einen spezifischen Ofen zu konzipieren.
Mhm.
Den gibt es weltweit nicht.
Ja.
Also wir gehen zu einem Ofenhersteller und sagen, wir reden gern das, das, das und das. Und dann sagt er, oh ja, das müssen wir dann alles neu entwickeln. Das kostet so ein Ofen mal schnell 1,5 Millionen.
Wow.
Jo. Und dann müssen wir halt eben sehen, dass wir genau mit dieser Konstellation Zeitraffereffekte simulieren können.
Mhm.
Das ist die Absicht.
Das ist so ein Stück weit, ne? Also ihr entwickelt da neue Sachen. Wenn wir nochmal zurückschauen, du wurdest beispielsweise für dein Lebenswerk in der Feuerfesttechnik ausgezeichnet. Klingt erstmal total spannend und interessant. Für was genau wurdest du da ausgezeichnet, wenn ich fragen darf? So ein bisschen verständlich erklärt? So zwei Sätze am besten auch noch?
Ja, okay. mir ist es damals gelungen, ein System aufzubauen, das es sehr gut ermöglicht, diesen Kommunikationsaustausch zwischen der Industrie und den Forschungseinrichtungen so zu konzipieren, dass das mit einem maximalen Effekt und positiven Effekt für die Industrie gelingt. Ich war mal auf einer Sitzung der Landesregierung, da hat ein Kollege aus der Physik der Universität Mainz sich beschwert. Also sie würden Projekte durchführen und am Ende wäre keiner da, der die Ergebnisse bräuchte.
Okay.
Und wir haben das eigentlich anders gemacht. Wir haben also am Anfang mit der Industrie gesprochen, was braucht ihr für Ergebnisse? Mhm. Und dann ein Projekt konzipiert und das nachher erfolgreich umgesetzt. Und das hat, wenn man halt eben dann mit 10, 15 Projekte im Jahr macht, hat das schon einen sehr großen Output über Jahre hinweg. Dazu zählt, dass du auch die instrumentelle Ausstattung benötigst oder verfügbar hast, die dann im Grunde genommen dann auch, wie ich eben schon mal gesagt habe, in neue Felder, neue Erkenntnisse, neue Daten bringt.
Okay, das heißt, du hast da tatsächlich eher etwas Systemisches entwickelt.
Ja.
Interessant. Und was hat sich da so in den letzten 30 Jahren am meisten verändert?
Nun, die eben schon angesprochenen Effekte sind eigentlich viel stärker geworden. Das ist zum einen die Globalisierung.
Ja.
Das sind die Notwendigkeit, nach Rohstoffen zu suchen und Rohstoffe zu identifizieren, die längerfristig noch verfügbar sind. Mhm. Zum Beispiel die Sekundärrohstoffe. Mhm. Das hat mit neuen Energiequellen zu tun, wie dem Wasserstoff. Das hat aber auch mit dem neuen Verständnis zu tun. Wir sind jetzt also gerade dabei, hier bei uns, speziell in meiner Arbeitsgruppe, ein neues Themenfeld aufzumachen, das heißt Computational Chemistry. Das heißt also, auch die Erkenntnisse, die wir messen, in systemische Erkenntnisse zu überführen. Dass wir also auf der Basis von Quantenchemie erklären können, warum welche Reaktion wie abläuft. Also die nicht nur ablaufen zu lassen, sondern zu erkennen und zu wissen, was dort passiert. Und das nachher auch dann über Rechenmodelle deutlich zu machen. Stichwort digitaler Zwilling. Also, dass man im Grunde genommen Materialien natürlichen Ursprungs digitalisiert. Vom Verhalten und vom Verständnis her.
Das heißt, die Verknappung von Rohstoffen könnten wir ein Stück weit damit umgehen?
Wir könnten das umgehen, ja. Dass wir halt eben tatsächliche Materialien vorher durch den Rechner laufen lassen, quasi simulieren und dann im Grunde genommen Alternativlösungen damit erarbeiten können.
Wir klonen das quasi.
Naja, klonen, ja, oder also am Ende des Tages steht immer die Erkenntnis, steht das Wissen. Also wir arbeiten hier daran, Wissen zu generieren.
Ja.
Und zum einen für uns, das ist die erste Position, und zum anderen natürlich für unsere Projektpartner, weil die wollen es auch verstehen. Es nützt nichts, ihnen eine Lösung zu präsentieren und zu sagen, ja, wir wissen, wie es geht, dann sind die nicht mehr zufrieden. Also
sagen
schon,
wir euch aber nicht.
Ja, zum Beispiel. Oder hier, nur gegen großes Geld. Ja. Sondern es geht halt eben darum, dass wir tatsächlich auch dieses Wissen teilen und sie mitnehmen. Hat den Vorteil, dass sie auf einer neuen Basis oder auf einer neuen Erkenntnisstufe wieder neue Themen kreieren können. Mhm. Sodass wir also quasi in einer ständigen Erneuerung des Wissens und Erweiterung des Wissens da mitarbeiten.
Also schon auch so eine Art Kreislauf wirklich zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und dass ihr deren, ja, in Anführungsstrichen, deren Herausforderungen annehmt, bearbeitet, aber auch wieder zurückspiegelt. Total interessant.
Ein Geben und Nehmen. Und das ist natürlich aber auch ein weiterer Grund ist natürlich, dass auch jüngere Absolventinnen und Absolventen unserer Universität auch da dann arbeiten können in diesen Unternehmen. Wir haben also schon einige Transfers hinbekommen, dass sie also gesagt haben, oder dass die Firmen selber gesagt haben, diese Person möchten wir gerne, die ist so gut, der bleibt. Wir haben also jetzt gerade vor 3 Monaten eine Masterarbeit gemacht mit einem Unternehmen hier aus Mülheim-Kärlich, die waren direkt begeistert von damals der Masterand und haben den direkt übernommen.
Ja,
also ein Beispiel, wir haben also noch mehrere dieser Art.
Wer einen Beruf in dem Bereich sucht, ab zur Uni Koblenz, in die AG von Herrn Quirnbach. Ich hätte noch eine Frage zum Schluss an dich. Wir sind in einer recht festlichen Zeit. Du darfst dir schon mal etwas wünschen. Gerne auch etwas ganz Utopisches.
Ja.
Was wäre so dein Highlight in der Forschung der Zukunft, was du gern unterm Weihnachtsbaum hättest?
Ach, also ich hätte explizit Wünsche in dem Sinne, habe ich gar nicht, weil wir bis dato fast alle Wünsche, die wir hatten, auch realisiert haben. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da muss man unbedingt hin. Es gibt nur einen anderen Wunsch, administrativer Art, dass wir also von unserem Vermieter mehr Unterstützung erfahren. weil wir Labors brauchen, mit denen wir, wie ich eben schon gesagt habe, uns weiterentwickeln können. Und wenn der Vermieter das dann mitmacht, weil wann auch immer Gründe dagegen sprechen, dann sind wir in unserer Arbeit massiv blockiert. Und wir haben also diesen Fall in einem Laborraum, den wir seit 8 Jahren angemalt haben, dass er eingerichtet wird. Und es geschieht nicht. Nichts passiert. Und das ist die Antwort, was mich auf der einen Seite ein bisschen traurig macht und auf der anderen Seite diesen Wunsch erwachsen lässt. Vielleicht funktioniert es dann doch irgendwann mal.
Also wir brauchen mehr Raum für die Forschung und für Labore.
Ein besseres Miteinander, ja, zwischen denen, die diese Einrichtung Universität Koblenz als Immobilie betreiben und uns, die wir ja dafür antreten, über Lehre und Forschung das Wesen der Universität Koblenz zu verbessern, zu verbreitern, zu erweitern.
Das nehmen wir mit als Weihnachtswunsch von dir, unbekannterweise einfach mal rausgeschickt an alle HörerInnen und vielleicht auch den ein oder anderen Vermieter. Ein bisschen mehr Empathie für das, was in den Räumlichkeiten stattfindet und vielleicht für die Schaffung von mehr Räumlichkeiten. Ich danke dir für diesen sehr spannenden Einblick in die Quantenchemie. Ich habe nie gedacht, dass ich das jemals in meinem Leben sagen werde. Und auch immer noch in das Verständnis für vielleicht nicht die Kaffeetasse, aber doch, wo überall Keramik in meinem Alltag vorkommt. Vielen Dank, dass du da warst, Peter.
Ich danke auch für dieses sehr interessante Gespräch.
Dankeschön. Und bis zur nächsten Folge.
Das war Weiterdenken, der Podcast der Uni Koblenz. Bleibt neugierig und folgt uns für mehr spannende Einblicke. Überall da, wo es Podcasts gibt.